Hallo, meine Lieben. Lang ist es her, ich bin schon gar nicht mehr gewöhnt, Podcast-Folgen aufzunehmen. Ich habe mir gedacht, nachdem die Verhandlung jetzt ein Jahr her ist, heute ist der 12. Februar, am 17. Februar letztes Jahr war die Hauptverhandlung zu meinem Fall, dass wir ein bisschen erstens mal Revue passieren lassen, was alles in der Zwischenzeit passiert ist, aber auch einen Überblick geben über das, was eigentlich die ganze Zeit über passiert ist, weil mich das auch sehr viele Menschen fragen und weil es da auch sehr, sehr viele Gerüchte gibt dazu, will ich einfach über ein paar Folgen hinweg, also das werden wir aufteilen, damit es nicht zu lange wird, die Grundlagen erklären, auch den zeitlichen Ablauf erklären, den medizinischen, aber auch den juristischen zeitlichen Ablauf erklären, damit ihr versteht und nachvollziehen könnt, wie sowas abläuft. Also ich denke, das ist für sehr viele interessant. Und ich habe hier Gott sei Dank auch wieder Hilfe von der lieben Andrea Surek, das ist meine Kollegin, die mich während dieser Zeit sowieso ganz, ganz viel unterstützt hat und immer für einen klaren Kopf gesorgt hat, wenn ich den nicht gehabt habe. Sonst hätte ich diese ganzen Schreiben in der Frist nie geschafft. Genau, und wir haben uns gedacht, wir teilen diesen ganzen Prozess ein bisschen auf. Wir werden wahrscheinlich, das wisst ihr, wir fangen jetzt erst an, aber wir werden wahrscheinlich 4 Folgen daraus machen. Die erste Folge wird sein, was ist passiert, was ist nicht passiert, wann ist was passiert, so der medizinische Hintergrund und der Zeitstrahl vor allem. Das ist auch ganz spannend. In der zweiten Folge werden wir über die Standards, Leitlinien und den Irrtum der Sicherheit reden. Wann wird eine Empfehlung zur Pflicht? Folge 3 wird sein der OGTT, also der orale Glukosetoleranztest, der ja viel Thema war, auch während der Verhandlung. Schuldnarrative und medizinische Kurzschlüsse, wenn Diagnose zur medizinischen Waffe wird. Die Folge 4 wird sein die Berufung und warum sie viele betrifft oder alle betrifft. Da geht es ganz viel um Frauenrechte, Hebammenarbeit und Rechtssicherheit. So haben wir das uns mal ausgedacht, wie das ablaufen wird. Und somit werden wir jetzt mal in die erste Folge starten. Also gut, liebe Andrea, wir sind ja mittlerweile echte Profis, was solche Geschichten angeht, oder?
Total.
So intensiv, wie wir uns damit auseinandergesetzt haben. Also uns kann man, glaube ich, nichts mehr erzählen.
Schwierig, ja.
Okay, ich würde sagen, wir starten mal mit einer Timeline, wann was war, damit man ein bisschen einen Überblick hat, wann was passiert ist. Das ist ja auch aus juristischer Sicht recht spannend, wie sowas eigentlich überhaupt abläuft, wenn was passiert in der Geburtshilfe.
Naja, vor allem, wie lange Zeit vergehen kann.
Wie viel Zeit da eigentlich vergeht. Weil heute schreiben wir den 12. Februar 2026 und das Kind, um das es geht, ist gestorben am 5.10.23, geboren am 29.09. Genau, das ist eigentlich gleich der erste Punkt vom Zeitstrahl. Also diese Geburt, um die es geht, war am 29. September 2023.
Genau, da kam es dann zur Verlegung und dann leider ein paar Tage später ist die Charlotte im Krankenhaus gestorben.
Nämlich am 5.10. auf der Intensivstation im Krankenhaus, wo sie geboren wurde. Wie es dann weiterging, es gab dann 3 Tage später die Anordnung für eine Obduktion.
Was man dazu sagen muss, dass bei jedem verstorbenen Kind eine Obduktion angeordnet wird.
Mhm.
Damit es einfach da, das ist nicht einfach so, weil es eine Hausgeburt war, sondern es würde bei jedem Kind passieren, um zu schauen, warum Kinder leider versterben.
Genau. Und dann gab es ein bisschen einen Stillstand, würde ich sagen, weil die nächste Aktion ist erst am 3.1.2024.
Da wurde die Sachverständigen beantragt.
Genau, da wurde das erste Sachverständigengutachten bestellt.
Genau.
Interessanterweise am 8.1., also 5 Tage später, gab es die Ermittlungsanordnung.
Mhm.
Genau. Davon habe ich nichts erfahren. Also das ist alles im Hintergrund gelaufen, davon habe ich nichts mitgekriegt. Ich habe erst wieder was mitgekriegt am 14.1.24, wo mich am Sonntag am Abend, als die anonym unterdrückte Nummer und so, denkst du am Sonntagabend, super, was ist das für ein Spam?
Ja, vor allem, das ist deswegen so lustig, weil ich hätte nie abgehoben. Ja, ich hebe bei anonymen Nummern nicht
Gott
ab.
Gott sei Dank abgehoben, weil sonst wären die vor der Tür gestanden.
Wahrscheinlich,
vielleicht.
Ja.
Und ich mit
ganz
den Kindern gerade allein daheim.
Na gut. Ja, wer hat angerufen?
Ja, die Polizei.
Ja.
Die Polizei hat angerufen eh total freundlich. Also ich muss sagen, Polizei war durchgehend den ganzen
richtig
Prozess
nett, ja.
Ultra nett. Da hat mich jemand angerufen von der Polizei und hat mir erzählt, dass halt ich kommen soll, die Unterlagen bringen. Es hat mich eh gewundert, dass es so lange gedauert hat, weil ich habe ja schon alles irgendwie parat gehabt für den Fall, das. Und ich soll am nächsten Tag, also am Montag um 8 Uhr in der Früh, die ganzen Unterlagen bringen.
Ja.
Hat er da nur was dazu gesagt eigentlich?
Nein.
Ja, nein, das ist schon. Er hat mir gesagt, dass ich als Beschuldigte geführt werde.
Ach so, ja, ja, klar. Also der, genau. Warum er dich eigentlich anruft, ja?
Ja.
Und deswegen musst du ja auch deine Sachen bringen. Einfach so bringst du es ja nicht.
Also das war natürlich schon mal der erste Schreck mit, okay, ich bin da jetzt tatsächlich als Beschuldigte geführt und ich selbstverständlich meine ganzen Dokumente bringen. Das habe ich auch dann gemacht. Ich habe dann in der Nacht noch alles kopiert, damit ich nicht die Originale hergebe. Ja. Das ist mir dann noch geraten worden, dass ich die Originale nicht aus der Hand geben soll. Und habe dann Sonntag am Abend, kannst du nicht einkaufen gehen, habe dann in der Nachbarschaft Papier gesammelt, damit ich alles kopieren kann, damit ich am Montag um 8 in der Früh das abgeben kann bei der Polizei. Diese Polizeistation, also übrigens, das sind also furchtbare Zustände, die tun mir echt alle leid, die dort arbeiten. Also das haben sie ja, glaube ich, seit 70 Jahren nicht mehr renoviert, diese Gebäude.
Ich glaube, die schauen auch alle gleich aus.
Ja, furchtbar. Also, dass die alle so nett sind dort, das ist eh kaum zu, also ja. Gut, Side Story.
So, jedenfalls hast du es hingebracht, abgegeben.
Das habe ich dort hingebracht und ich wusste bis dahin nichts. Noch gar nichts. Also von keinem sachverständigen Bestellantrag.
Gar nichts. Na, vor allem auch dieser Fachjargon nicht. Also,
ja,
das muss man auch dazu sagen.
Ja, apropos Fachjargon. Ich bin ja dort bei der Polizei gesessen und da liegt halt dieser Akt, der schon ziemlich dick war. Das hat mich auch schon gewundert. Ich habe mir gedacht, was haben die jetzt da für Unterlagen, die ich noch nicht habe? Haben natürlich schon viel mehr gehabt, nämlich eben die
Anordnungen.
Ja, genau. Also es war ja viel mehr Papier, als ich hatte. Und das ist ja dann immer so eingeschlagen in dieses Karton-Mapperl.
Ja, ja.
Und ganz obendrauf in so großen Lettern, sicher, weiß ich nicht, 8x3 cm, würde ich sagen, so ein Stempel, so ein alter, steht Na. Groß Leiche.
Was?
Ja.
Achso, wegen einem Obduktionsbericht. Ja, naja, na, klar. Ja.
Und mich hat es echt, boah, das hat mich echt gehabt. Und der Polizist hat das aber gemerkt und hat mich irgendwie angeschaut und hat das gleich zugedeckt und hat gesagt, nein, das ist einfach, keine Sorge, das ist einfach, das sind unsere alten Stempel und so. Also war urlieb, muss man echt sagen.
Ja.
Aber es ist schier.
Aber es schreckt einen.
Also,
ja.
Wahnsinn. Ja, okay.
Ja.
Na nee, gut, und dann ging es natürlich weiter mit Warten, beziehungsweise da war es eh noch nicht so... Da ging es dann eh relativ flott.
Ja, nee, aber auch so, alles ist alles so Hintergrundgeschichten. Also es wurde dann eben das Ermittlungsverfahren ja eingeleitet. Es wurde auch das erste Gutachten in Auftrag gegeben.
Ja.
Und geschrieben.
Mhm.
Genau, also das ist mit 18.01. datiert. Da kam das erste Gutachten.
Von der Primaria. Und am 1.04. wurde dann das... 1.2. am 1. Februar wurde das Ermittlungsverfahren eingeleitet. Also mir war eh klar, dass es ein Ermittlungsverfahren geben wird, weil ganz ehrlich, ein Kind ist gestorben und es ist okay, wenn
es
man das ermittelt.
So. Ja, ja, es sollte immer ermittelt werden.
Und es war mir auch recht, dass einfach, also mein Ziel war einfach klarzustellen, dass ich da nicht schuld bin dran. Und dann war der nächste, genau, am 21. Februar war dann die nächste Timeline, wie sagt man da?
Ja,
also
ja,
da haben
der große Abschnitt.
Genau.
Also prinzipiell darf man bei jedem Gutachten eine Stellungnahme nehmen oder schreiben.
Stellungnahme
tun,
schreiben. Genau.
Ja. Das hast du auch wahrgenommen und hast deine erste Stellungnahme geschrieben.
Ja, genau. Beziehungsweise war das auch quasi der Ersatz der Einvernahme bei der Polizei. Der hat gesagt, ich soll eine Stellungnahme schreiben.
Richtig. Ah, genau. Und das hat er dir noch gesagt.
Ja. Da habe ich mich dann hingesetzt, eben mit der Andrea gemeinsam, mit dir gemeinsam, weil das Allah sicher nicht geschafft hat, weil man, das muss man sich vorstellen, was da für ein Psychodruck im Hintergrund rennt. Also da ist immer gut, wenn man sich da zumindest wenn zweiten dazu nimmt, die da einen klaren Kopf mit reinnimmt. Und dann haben wir eine ziemlich gute Stellungnahme geschrieben, finde ich.
Du warst sehr stolz drauf.
Auf das nicht so tolle Gutachten. Und da haben wir eigentlich noch recht Hoffnung gehabt, muss ich sagen. Weil das die
da war es so klar. Da ist einfach so die Antworten auf das Gutachten und dann einfach ganz klar Leitlinien rausgesucht, ganz klar beschrieben, den Sachverhalt. Und das war, ja, wie du sagst,
ja.
Hoffnung.
Hoffnung, genau. Dann kam...
Das ist dann spannend, wie es dann weiterging. Dann am 14.03. hat, also das ist vielleicht auch wichtig zu wissen, man darf immer einen Akt einsehen. Der wird angelegt durchs Gericht und dort wird alles dokumentiert. Also mit Datum, sogar mit Uhrzeit, also wann wer wie wo Einsicht hatte und der quasi mitwirkt. Und am 14.03.2024 hat dann die MA40 das erste Mal den Akt angefordert.
Das ist die Gesundheitsbehörde in Wien sozusagen.
Die Zuständigen.
Genau. Ja. An die wurde geschrieben, dass es ein Ermittlungsverfahren gegen mich gibt. Und diese Behörde musste prüfen, ob da jetzt Gefahr im Verzug steht und ob man mir vorzeitig die Berufsberechtigung entzieht. Das dürfen die, wenn sie irgendwie merken, okay, da gibt es eine Hebamme, die fahrlässig arbeitet, was auch immer. Es könnte auch sein, dass, weiß ich nicht, ich suchtkrank wäre und ein Kind nach dem anderen stirbt, dann besteht natürlich Gefahr im Verzug, dann muss man mir vorzeitig die Berufsberechtigung entziehen, weil da kann man nicht warten, bis er vorhanden ist. Klar, ja? Ja. Also für solche Fälle ist das gedacht. Und die MA40 hat da Akteneinsicht genommen. Das habe ich auch nicht mitgekriegt, aber es gab dann
am 19.03. ein Schreiben.
Genau,
zur Prüfung.
War das das Erste?
Ja, das war das Erste. Das ist die vorläufige, eben, da haben sie den Auftrag bekommen.
Da haben sie ja gesagt, ich kann jetzt eine Stellungnahme abgeben dazu und das Gremium wird auch befragt.
Ah,
und
ja.
Dann habe ich eine Stellungnahme abgegeben und habe geschrieben, ja, da gibt es ein Verfahren, das gegen mich läuft, dass ich Beschuldigte bin und dass ich eben seit dieser Geburt war, keine Frauen mehr nach Kaiserschnitt betreue, sicherheitshalber, dass man mir da ja nicht irgendwie
irgendeine
Gefahr im Verzug anhängen könnte. Genau.
Gut. Am 27.03. kam dann der Brief.
Ja, der war sehr spannend. Das ist eine Mitteilung gewesen und da haben sie reingeschrieben, dass ich ab sofort keine Hausgeburten mehr betreuen darf.
Es wurde dir nahegelegt, keine zu betreuen. Es stand nicht dürfen drin, oder?
Na schon, ich darf keine Hausgeburten begleiten und betreuen. So haben sie es reingeschrieben.
Ah ja.
Interessanterweise darf ich schon als Hebamme weiterarbeiten, aber halt keine Hausgeburten
machen. Genau, es war keine Berufsberechtigung, Entziehung, sondern ein Kompromiss.
Genau, den es rechtlich eigentlich gar nicht gibt, aber sie haben scheinbar irgendwie doch...
Kann man doch machen.
Gott sei Dank, weil sonst hätte ich von heute auf morgen gar keinen Job mehr gehabt.
Stimmt,
aber ich meine, das war natürlich ein mega Schock für mich, dieser Brief, weil ich hatte ja Frauen bis 9 Monate im Vorhinein angemeldet.
Ja, ja.
Und die nächste, die ich hatte, hat, glaube ich, 1 Woche oder 2 Wochen nachher Geburtstermin gehabt. Und ich musste die dann alle anrufen und ihnen sagen, dass ich sie nicht weiter betreuen kann, dass entweder Kolleginnen übernehmen oder sie ins Krankenhaus gehen müssen. Das haben eigentlich fast alle Frauen, sind von Kolleginnen betreut worden. Da bin ich froh über mein Hebammennetzwerk. Aber das war natürlich voll der Schock, weil es ist natürlich schon auch von heute auf morgen der Großteil meines Einkommens weggebrochen, muss man auch sagen. Also, ja.
Vor allem war da ja auch noch nicht klar, wie lange das noch gehen wird und welche Auswirkungen es haben wird. Also es ist einfach, jetzt so im Nachhinein über diese letzten Jahre zu schauen, ist schon massiv.
Mhm. Ja, seither mache ich keine Hausgeburten mehr.
Ja.
Meine letzte Hausgeburt habe ich begleitet Anfang März 2024. Wahnsinn.
Ja.
Ja. Genau, und dann war...
Stillstand.
Dann
im April ist mal gar nichts passiert.
Das war eh gut, weil da war ich dann einmal auf Psychoreha.
Ja, da warst du
nicht
da.
Damit ich das alles aushalte und back.
Da ging es dir richtig schlecht.
Ja.
Und
mich stabil halt.
Genau, und dann kam es zu weiteren Entscheidungen, nämlich das Gutachten der Primaria war jetzt nicht besonders gut, muss man ehrlicherweise dazu sagen.
Ja.
Und daraufhin war halt die Frage, kann man ein Privatgutachten schreiben lassen?
Ja, das kann man ja immer.
Aber das war unsere Frage.
Hoffnung war, dass wir das gut anfechten können, das Gutachten, weil das halt widersprüchlich war und einfach auch nicht wahnsinnig gut geschrieben. Also ich habe ja vor 3 Jahren selber die Gutachterprüfung gemacht und sowas.
Abzugeben ist ja peinlich.
Traut ehrlich gesagt. Also es war dann einfach die Überlegung, jetzt ein Privatgutachten schreiben zu lassen. Das war gar nicht so leicht, jemanden zu finden, der mir eins schreibt, weil da ist mir klar geworden, wie klein Wien ist, wie klein Österreich ist, weil da sich alle kennen und sich niemand mit manchen Personen anlegen will. Also das ist auch sehr spannend, muss ich sagen. Ich habe bis dahin echt gedacht, dieses System, das juristische System funktioniert ganz gut in Österreich. Aber das war ein spannender Einblick, muss ich sagen. Und ja, dann war ich schon recht verzweifelt und habe meine Studiengangsleiterin damals aus Salzburg, wo ich das Masterstudium gemacht habe, habe ich angerufen und gesagt, hast du noch irgendeine Idee, wen ich anrufen könnte? Und sie hat gesagt, na, frag doch den Professor Hildebrand aus Deutschland, der unsere Lehrbücher schreibt, der Hebammen unterrichtet seit 30 Jahren.
Der im Geburtshaus gearbeitet hat.
Hat 30 Jahre. Also außerklinische Geburtshilfe kennt, das ist ja halt einfach ein Experte, oder?
Ja.
Zuerst war ich so, echt, den soll ich, den soll ich.
Es ist ein bisschen so wie ein Groupie-Effekt, weil er schreibt halt unsere Lehrbücher.
Und so, Gott, kann ich darüber, da traue ich mir das überhaupt fragen, ja. zu fragen. Und dann habe ich ihm eine Mail geschrieben und ich glaube, er hat einen Tag später hat er schon angerufen und hat gesagt, ja, natürlich macht er das. Also das war Gott sei Dank.
Ich voll die Gänsehaut gleich. Ja.
Und er hat nur gesagt, er braucht eine Zeit.
Ja, klar.
Ja. Aber mir war das recht, weil Hauptsache ich habe ein gutes Privatgutachten. Ich meine, ich habe schon gewusst, Privatgutachten haben nicht dieselbe Wertigkeit wie staatlich bestellte Gutachten, aber ich dachte mir halt, wenn das, also dass sich halt das trotzdem irgendwer durchliest, oder? Und wenn das gut geschrieben ist und wissenschaftlich ist, dann...
Naja, aber er hat auch dazu gesagt, er weiß ja den Ausgang nicht. Also das muss man auch ehrlicherweise sagen, Privatgutachten, und das macht die auch so gut, die sind nicht für einen geschrieben, sondern die schauen sich ja genauso wie alle anderen, theoretisch, Gutachter, den Sachverhalt auch einfach sehr objektiv an.
Ja.
Und er hat auch gewarnt und gesagt, es kann auch sein, dass das negativ ausgeht für dich.
Ja, ja, voll.
Ja, also,
ja,
das, das muss man einfach dazu sagen. Ja. Nur wenn man einen Privatgutachten schreibt, heißt das nicht, dass das zugunsten des Angeklagten ist.
Ja, ne? Das ist halt immer unter den Juristen so diskutiert, weil man das Privatgutachten ja selber zahlt aus eigener Tasche.
Richtig, ja.
Und dann wirkt das so ein bisschen wie Bestechung, oder? Genau. Ich zahle dir das Doppelte, damit du das damit dann schön für mich schreibst. Aber so läuft es halt in der Praxis. Also keine Ahnung, wahrscheinlich schon.
Ja.
Nach meinen Erfahrungen da jetzt, aber... Ja, aber nein, das war aber sicher das, nicht so geschrieben, dass er mich da
nicht. Nein, aber das hat er dir ja auch schriftlich halt geschrieben. Ja.
Genau. Ja,
also, dass er da dir nicht garantieren kann, dass das positiv für dich ausgeht. Ja.
Genau, stimmt.
Genau, und das hat er dann fertig geschrieben am 18.05.
Genau.
Dann haben wir das eingereicht, also zum Akt dazugelegt.
Und dann wurde die Primaria vom ersten Gutachten nochmal zur Stellungnahme gebeten.
Ja.
Nämlich eine Stellungnahme... Zum Privatgutachten und zu meiner Stellungnahme abzugeben.
Genau.
Das war dann eine Seite lang. Da ist auch nicht viel mehr drinnen gestanden.
Naja, und es war eine totale Zeitverzögerung, das müssen wir schon dazu sagen. Das haben wir damals auch in die Stellungnahme mit reingenommen. Für eine A4-Seite 4 Monate zu brauchen, ist halt schon interessant. Vor allem, weil sie vom Gericht ja immer wieder aufmerksam gemacht wurde, dass sie es jetzt endlich abgeben soll.
Ja, also die haben mehrmals urgiert und dann hat sie am Schluss behauptet, dass sie diese Zustellungen nicht gekriegt hat. Und
ja, also...
Ja, wurscht. Jetzt auf die lange Frist gesehen ist das nicht so. Aber ja, natürlich, das verzögert den ganzen Prozess, ist klar.
Genau. Und aber das, diese Ergänzung ist reingekommen am 29.09. Die Bestellung war am 5.06. und am 29.09. hat sie die eine A4-Seite eingereicht.
Genau. Dann am 9.10. Am 9.10. eine Stellungnahme auf
Zur Stellungnahme, genau. Also das ist immer so ein Hin- und Herschreiben und immer ein nochmal betonen, was man eigentlich selber geschrieben hat, nochmal ein Betonen, wie es gemeint war. Und
immer so, mir ist vorgekommen, das war dann immer mehr zusammenfassend,
ja,
in der Hoffnung, dass halt... Das irgendwer auch liest. Weil ich habe das Gefühl gehabt, niemand liest das wirklich, oder? Ich meine, da werden wahrscheinlich irgendwelche Rechtspfleger dann das überfliegen.
Sitzen,
Ich habe keine Ahnung, wie das im Hintergrund abläuft. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, das liest sie nicht wirklich wer durch.
Ja.
Also die Stellungnahme kann mich erinnern, da hat mein Anwalt dann gesagt, ich soll nicht mehr wie eine Seite haben. Und ich glaube, ich habe es auf eineinhalb zusammen.
Eineinhalb war es.
In Schriftgröße 8.
Ja, Schriftgröße 8. Und ich glaube noch, wir haben diese Seitenränder haben wir doch noch auch noch so auseinandergezerrt.
Ja, es ist ganz so blau beschrieben.
Damit das ja reinpasst. Passt alles, was wir sagen wollten. Und genauso war auch zu der Zeit dann dieses Feeling, dass das niemand liest und dass das irgendwie, man schreibt und man schreibt und man schreibt immer dasselbe, mit den immer selben Grundlagen, mit denselben Leitlinien im Hintergrund, mit denselben medizinischen Fachwissen. Und deswegen kam es dann auch dazu, dass wir beantragt haben, dass es noch ein Gutachten geben sollte.
Genau, also es war dann irgendwie die Frage, wie geht es jetzt weiter? Und dann haben wir beschlossen, wir beantragen jetzt einfach ein neues Gutachten.
Ja,
in der Hoffnung.
Dass da, das war am 21.10., also im Oktober 2024.
Genau.
Was da vielleicht besonders war, was da noch zusätzlich eingereicht wurde, war ein Brief von
der
Mama, von der Charlotte. Ich glaube, das Besondere dahingehend ist, dass das allererste Mal war, dass sie überhaupt...
Zu Wort kam.
Ja. Also sie wurde ja weder von der Polizei befragt, noch von irgendwem dort, auch nicht in den Gutachten. Und das ist auch etwas, was sehr interessant ist, weil eigentlich könnten ja Gutachter, hätten das Recht, alle zu befragen.
Richtig.
Was nicht gemacht wurde.
Ja, mit mir hat auch keiner geredet.
Richtig, also das kommt auch noch dazu. Ja. Also theoretisch, ich weiß nicht, ob wir da nochmal eingehen sollen, wie ein Gutachten eigentlich hätte ausschauen sollen oder wie ein Gutachten ausschauen
soll. Ja, naja, das unterteilt sich halt auch in eine Befunderhebung und so, wo man halt genau alles sammelt an Befunden, die man hat und wo halt schon auch die Befragung der Beteiligten dazugehört, in meinen Augen. Also so hätte ich es halt gelernt. Aber das ist bei beiden Gutachten eigentlich nicht passiert. Sie haben die Unterlagen hergenommen, die sie
gehabt haben.
Oder
den Akt.
Ja. Wobei der zweite Gutachter ja behauptet hat, er hat gar nicht den Zugriff auf den ganzen Akt gehabt.
Was lustig ist, weil im Akt ist es hinterlegt, dass er Zugriff gehabt
hat. Naja, im Akt steht zumindest, dass er einen vollen Zugriff
bekommen hat.
Er hat geschrieben, er hat nicht den vollen Zugriff gekriegt. Ja, da kann man jetzt nicht wissen, was wirklich stimmt, gell?
Naja, aber er hat es dokumentiert in seinem Gutachten und da steht auf der ersten Seite ganz klar drinnen, er hatte nicht die volle Einsicht auf den Akt und konnte quasi nur dementsprechend anhand des ersten Gutachtens seine Bewertung schreiben.
Ja.
Was halt in einem Strafverfahren sehr spannend ist.
Wo es um so viel geht.
Ja, also es geht ja nicht um irgendwelche Geldklagen oder weiß ich nicht was, sondern da geht es ja wirklich um was.
Mhm.
Und dann...
Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu emotional werden.
Genau, was ist dann weiter passiert?
Am 28.10.2024 war dann die Sachverständigenbestellung eben von dem zweiten Primarius.
In dem Fall. Und der war sehr effizient und schnell.
Der war schnell, der hat am 21.11. geliefert.
Das war wirklich gut.
Das ist leider auch nicht viel besser für mich gesprochen hat, sondern halt. Also
eigentlich. Mittel.
Ja, es war auf jeden Fall besser.
Ja, es war fachlich besser aufgearbeitet als wie das erste Gutachten und aber eigentlich schon teilweise auch positiv.
Ja,
also
stimmt.
Muss man schon dazu sagen, also wir haben da Passagen drinnen, die wir als sehr positiv gewertet haben, was ja spannend ist, wenn es dann zum Verfahren kommt. Aber ja.
Da sitzen sie halt alle zusammen dann, gell?
Ja, dann hat es umgedreht.
Und 5 Tage nach diesem Gutachten gibt es dann den Strafantrag vom Gericht. Der ist mir dann zugestellt worden, dass ich da tatsächlich als Beschuldigte geführt bin jetzt und dass es eine Verhandlung geben wird. Und ja, das Spannende ist auch, das haben wir jetzt ein bisschen vergessen, am Anfang stand überall wegen fahrlässiger Tötung und irgendwann stand dann plötzlich grob fahrlässige Tötung. Und ich weiß nicht, warum und wann sich das geändert hat von fahrlässiger auf grob fahrlässige Tötung.
Können wir nicht nachvollziehen. Ja.
Also irgendwann ist das dann geswitcht auf Landesgerichtsebene. Und ja, dann gab es eben diesen Strafantrag. Und dann ist mir als nächstes am 9.12. zugestellt worden, dass es eine Hauptverhandlung geben wird am 17. Februar 2025. Das heißt, wir haben dann 2 Monate... Zeit gehabt, um uns vorzubereiten auf diese Verhandlung.
Auf die Verhandlung, das war auch eine intensive Zeit. Ja,
ja, viel beim Anwalt gesessen, viel überlegt.
Viel geschrieben.
Da waren dann auch schon einige Pressekontakte, die natürlich dann mitgekriegt haben, Interviews. Und das war schon ein kleiner Vorgeschmack, finde ich, weil das war so... Da waren dann so die ersten Schlagzeilen, Kind bei Hausgeburt gestorben.
Ja.
Wo ich mir gedacht habe, hey, jetzt haben die 2 Stunden mit mir geredet.
Ja, ja.
Und dann schreiben das Kind bei Hausgeburt gestorben.
Da haben wir ein bisschen Zweifel am Journalismus gehabt. Ja. Das kam dann auch.
Ja, weil man da echt Vertrauen gehabt hat. Das waren ja teilweise wirklich Leute, die ich schon gekannt habe, die mich da interviewt haben.
Ja, aber Schlagzeilen sind halt reißerisch.
Ja, Schlagzeilen sind halt.
Und vorbei muss man auch dazu sagen, die Charlotte ist nicht bei der Hausgeburt gestorben. Ja. Das ist auch immer wieder.
Es war zwar eine geplante Hausgeburt, aber ich habe sie verlegt.
Aber
und sie ist im Krankenhaus geboren.
Ja.
Und sie ist im Krankenhaus gestorben. Aber es liest sich halt irgendwie
besser.
Lass sich besser verkaufen. Na gut, und dann war die Hauptverhandlung am 17. Februar 2025. Da haben sie dann, weil da doch mehr Presse...
Ja, der Antrag war... Also sie haben ja am Anfang überhaupt mal den Ort gewechselt. Wir waren jetzt erst woanders, weil er zu klein war.
Ja, voll.
Weil sie drauf gekommen sind, dass sie mehr Leute als gedacht. Genau, es war viel Presse da, es waren viele Hebammen da.
Und es sind gar nicht alle in den Saal reinkommen.
Und genau, es sind Leute sogar teilweise am Boden gesessen.
Ja, das war dann nicht so gut, weil da hat der Richter dann ein paar Mal ermahnt, dass das nicht geht. Da war dann die Stimmung schon dementsprechend.
Ja, naja, Stimmung. Wenn wir von Stimmung reden, es war da totale Baustelle am Gericht.
Genau. Es war daneben, glaube ich. Es war der Presslufthammer. Ja. Also ich habe kaum was verstanden. Aber gut, das ist dann schon ein bisschen Detailverhandlung. Da werden wir, glaube ich, eh noch ein bisschen genauer drüber reden.
Richtig.
Aber das hat in Summe dann 3 Stunden gedauert. Also es hat um 9.30 Uhr begonnen.
Eine bis 12 Uhr war es
angesetzt, bis 12.30 Uhr haben wir verhandelt. Und ja, und in dieser Verhandlung, also das, da müssen wir wirklich...
Ich glaube, da machen wir, eine eigene Folge.
Das war wirklich sehr weird. Ich kann mich noch urgut erinnern, obwohl es jetzt wirklich schon ein Jahr her ist. Aber ja, dann schlussendlich war eben doch ein Schuldspruch, was ich mir nie gedacht habe vorher. Also ich bin wirklich, natürlich bist du nervös, wenn du zu einer Verhandlung gehst, weil da geht es ja um was. Aber ich war schon optimistisch.
Ja, also vor allem die Tage davor, wie wir viel mit dem Anwalt geredet haben und Strategien besprochen haben und wie wir was tun, war es positiv.
Ja.
Ja, auch mit dem Dr. Hillebrand sind wir zusammengesessen. Das war alles positiv. Also ambivalent positiv, das muss man auch so sagen. Also wir waren immer schon, ja, es kann alles ausgehen.
Nervös, aber
es, Aber im Grunde war es rein aus der Datenlage, die wir hatten, total klar, was passieren wird oder soll.
Ja, und sollte.
Sollte.
Ja, und ich habe mir einfach gedacht, ja, schau, der Richter ist ein medizinischer Laie.
Ja.
Deswegen gibt es ja diese Gutachter, die das quasi alles übersetzen müssen. Und ich meine, ich mache ja seit 17 Jahren nichts anderes, als medizinischen Laien Geburtshilfe zu erklären. Und ich habe mir gedacht, das werde ich schon schaffen, dass ich diesem Richter das erklären kann.
Warum es wie gekommen
was
ist.
Was wann gewesen ist, warum was passiert ist, warum ich was wann gemacht habe. Nein. Das hat nicht funktioniert.
Nein, also auch, es war eine sehr, wie soll ich sagen, also ich bin natürlich im Publikum gesessen und ich war eigentlich von Minute zu Minute verzweifelter, weil das überhaupt eben nicht in diese Richtung gegangen ist, wie wir das erhofft hatten.
Ich habe das am Anfang nicht so gecheckt, muss ich sagen. Also da war ich wahrscheinlich viel zu nervös.
Ja, weil du einfach direkt da vorne gesessen bist und halt eben alle Blicke von hinten, von vorne, von der Seite
auf dich war. Und ich musste mich wirklich so konzentrieren, dass ich verstehe, was wer sagt. Es hatte ja jeder so ein Mikrofon, was da aus dem Tisch rauskommt. Und es war wirklich, also ich habe auch am Anfang habe ich gesagt, Herr Rath, ich verstehe Sie recht schlecht. Und er hat zurückgegeben, na, wenn Sie mich eh nicht schlecht verstehen, ist ja eh gut. Also der hat nicht mal verstanden, dass
was du gesagt hast. Also, ja, ja. Also.
Es war so unfassbar laut.
Ja.
Und ich habe mir in dem Moment gedacht, eigentlich müsstest du die Verhandlung verschieben, weil das sind ja keine Bedingungen da. Aber dann haben wir gedacht, jetzt habe ich den Professor Hillebrand da extra aus Dresden.
Quasi einfliegen lassen.
Ja, also mit Zugfahren, netterweise. Aber ich meine, jetzt ist er extra da und jetzt sind alle da und die Presse ist da und 200 Kolleginnen sind da und irgendwie, na gut, 200
was. Nein, meinst du nicht. Aber haben nicht alles angepasst.
Aber
gefühlt.
So dieses, ich kann das jetzt nicht beantragen, dass wir das verschieben wegen einem Baulärm. Also da komme ich mir auch irgendwie komisch vor. Aber eigentlich, jetzt rückblickend, hätten wir das schon
machen eigentlich können. Machen sollen, ja.
Weil das war wirklich, also wirklich
kaum es war verstanden. Immer wieder, wurde das Mikrofon gerichtet, immer wieder wurde es näher hingeschoben und immer, also das war einfach unfassbar laut.
Und das Zweite war halt einfach auch so dieses, also ich weiß nicht, aus Film und Fernsehen oder aus der Zeit im Bild kennt man diesen Saal ja.
Ja, stimmt.
Jetzt mal, wenn ich die Zeit im Bild schaue und der Saal kommt wieder, denke ich, oh Gott, ja genau,
den
kenne ich auch schon von Ihnen. Diese Anklagebank, ja, das ist wirklich nur ein Bredel.
Na, es ist ein Brett und es hat, ja, also es ist null also Komfort, nichts, gar nichts. Es ist einfach ein hartes Stück Brett.
Ich verlange jetzt nicht, dass ich da ein...
Nein, eh nicht. Ja,
aber es ist wirklich, also mir hat alles wehgetan, nach, ich glaube schon einer
Kurz
Stunde.
Kurz aus der Zeit. Ja, vor allem ist es auch so blöd ausgerichtet. Also du musst ja immer dich verdrehen, damit du entweder den Richter anschauen kannst.
Ja, du sitzt vor der Verteidigung.
Genau, und du kannst deinen Anwalt nicht anschauen.
Ja, genau.
Ja. Oder prinzipiell deine ganzen
sehr exponiert.
Verteidiger. Bank.
Das ist richtig angenehm, wenn man dann zum Tisch gebeten wird in die Mitte,
weil
das ist
dann
ein normaler Sessel dort, mehr oder weniger. Also von der Situation her ist es sehr unangenehm. Ist wahrscheinlich auch beabsichtigt, ja, kann ich mir schon vorstellen.
Aber
normalerweise gilt es erst als verurteilt, wenn das der Schuldspruch ist. Und vorher
ist doch immer die Unschuldsvermutung.
So, ja, voll genau. Also so ist das nicht aufgebaut, ganz eindeutig nicht. Und ja, und der Richter
könnte
war
man
halt
die
auch...
Könnte man die Kreissäle auch mal überdenken, ja? Also.
Ja, da gibt es eh viele Konzepte, das stimmt. Das gibt es in vielen Räumen, glaube ich.
Ja, gut.
Aber der Richter war ja auch immer zu den Gutachtern hingedreht, körperlich einfach. Also der war meiner Verteidigung abgewandt, zu den Gutachtern hingewandt.
Na, wir müssen über die Verhandlung nochmal im Detail reden, weil da sind einfach auch von außen sehr viele Faktoren aufgefallen, die interessant sind.
Ja, voll. Aber das sind alles so Erkenntnisse, die man nachher so, echt, ah ja, stimmt.
Ja,
und währenddessen
ja,
ist mir
nicht,
das nicht
aber
aufgefallen.
In der Pause haben wir schon auch darüber gesprochen.
Ja, stimmt.
Wenn du dich erinnerst.
Naja, gut.
Ja, okay. Dann war Pause.
Und also dann gab es den Schuldspruch, grob fahrlässige
Tötung. Aus allen Wolken gefallen.
15 Monate bedingte Haft. Gott sei Dank habe ich keine Vorstrafe.
Genau, ich wollte gerade sagen, erklär kurz, was heißt bedingt.
Ja, bedingt heißt, dass ich nicht wirklich ins Gefängnis gehen muss, außer es passiert mir jetzt in den nächsten 3 Jahren. Das ist nämlich, die Bewährungszeit ist 3 Jahre, nicht 15 Monate, sondern 3 Jahre. Mhm. Irgendwas in Richtung grobe Fahrlässigkeit passiert. Ja, also wenn
aber das muss nicht geburtsrelevant sein.
Nein.
Also egal, also es kann auch ein verschuldeter Autounfall sein mit schlechtem Ausgang und so weiter. Also es hat
Fußgänger zusammenfahren auf der
Zebrastreifen. Unklug. Zum Beispiel.
Ja.
Nur damit man es halt weiß, es hat nichts nur mit dem Fach zu tun, wo man dann arbeitet, sondern...
Also da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, so jetzt gehe ich raus und jetzt gehe ich nach Hause und gehe nicht mehr aus der Türe raus.
Nie wieder.
Naja, weil du weißt
das total ja komisch. Nie.
Es kann ja immer irgendwas sein. Wie gesagt, es kann ja sein, dass ich wen zusammenfahre auf der Straße. Das mache ich ja nicht absichtlich. Oder dass ich...
Immer?
Weiß ich nicht. Also ich habe wirklich, ich habe wochenlang auch keine Schwangere und keine Wöchnerin gesehen, weil ich
das Gefühl gehabt habe...
Das Gefühl gehabt, ich stell dir vor, es fällt mir das Baby aus der Hand oder so.
Ganz blöde Sachen.
Aber du denkst halt, was alles passieren könnte.
Das ist so psychisch einfach so unfassbar, was sowas mit dir macht.
Ja. Und das, ich weiß noch, eine der ersten Aktionen ein paar Tage nach dieser Verhandlung, wo ich ja wirklich im Schockzustand war, dass ich mit dem Auto in die Werkstatt gefahren bin und die Beklebungen runtermachen habe lassen. Nein, mein Auto ist ja überall beklebt, steht überall Hebamme drauf, es steht mein Name drauf, es steht meine Website drauf. Und ich habe voll das Gefühl gehabt, dass mich alle Leute auf der Straße erkennen. Dass mich alle anschauen, wieder überlegt, woher kenne ich die?
Wenn wir nochmal ganz kurz zur Verhandlung zurückgehen, da saßen ja einige Journalisten drinnen.
Ja.
Und das Spannende da war ja auch, dass sie die Headline schon geschrieben hatten, bevor die Verurteilung tatsächlich verkündet worden ist.
Ja.
Ich saß hinter ihnen, wie einige von uns hinter ihnen saßen. Und das fand ich schon total schräg. Also ich meine, die sitzen ja regelmäßig in Verhandlungen drinnen. Und ich nehme an, die werden so ein Gefühl dafür haben, was jetzt gleich passieren wird.
Infos.
Oder sie hatten Infos.
Das ist jetzt schon ein bisschen verschwörungstheoretisch.
Da
werfen uns jetzt sicher einige irgendeine Verschwörungstheorie
fix, vor. Nein, wollen wir natürlich nicht, aber die Headlines waren schon da und natürlich direkt danach wurden die ausgesendet. Also das ist, die Verhandlung war zu Ende und du konntest, ich weiß nicht, eine halbe Stunde später auf der Krone.at-Seite lesen, was passiert ist. Der Hebamme verurteilt. Wobei teilweise, ich habe eigentlich quasi alle gelesen, glaube ich.
Ich glaube keine einzige dann.
Ich weiß nicht, vielleicht auch gut so. Waren teilweise aber auch dir gegenüber positiv. Also was immer wieder durchgerückt ist, dass eine grobe fahrlässige Tötung in 3 Stunden beschlossen worden ist. Das ist etwas, was sie auch immer wieder gesagt haben, was untypisch ist. Und auch eben interessanterweise kam auch in diesem Zeitungsartikel immer wieder diese ambivalente Stimmung im Verhandlungssaal auf. Das haben sogar die Journalisten bemerkt, dass da irgendwie von diesem Stimmungsaufbau, sei es auch von der Baustelle, keine Ahnung was, war es schon interessant.
Ich habe das vermieden. Irgendwer hat mir, glaube ich, auch gesagt, lies es lieber nicht. Und ich habe das bis heute nicht gelesen. Ich glaube, mein Psychotherapeutin hat gesagt, lies es lieber nicht.
Wahrscheinlich, ja. Und es ist auch für deine Situation, weil das
ich hätte es gar nicht lesen können. Wie gesagt, ich habe wirklich Paranoia gehabt in der ersten Zeit. Ich habe das Gefühl gehabt, jeder schaut mich an auf der Straße, jeder kennt mich.
Jeder kennt dich, aber das ist auch so, weil es einfach medial total rausgespielt wurde.
Genau. Und dann habe ich Albträume gehabt von Leuten, zerkratzen mir das Auto und stechen mir die Reifen auf und so Sachen. Dann habe ich beschlossen, okay, dass die Beklebung muss von meinem Auto runter.
Ja.
Dann bin ich in die Werkstatt gefahren und habe das machen lassen, was interessanterweise mich voll berührt hat. Ich habe das so geweint, obwohl es nur eine Autobeklebung ist, total bescheuert. Aber ich habe so geweint, weil das so ein plakatives Auslöschen war. Weißt du, es war ein Teil meiner Identität.
Ja.
Weil mein Auto ist schon, wie gesagt, ich habe das so als wandelnde Werbesäule benutzt und auch mit dem Blaulicht fahren.
Und ich wollte auch gerade sagen, da ist ja viel passiert. Du bist zu jeder Geburt gefahren
deinem
Auto.
Ja.
Also das ist ja,
und das Blaulicht hat es voll getan. Und das war ja dann alles ab dem Moment klar, dass ich das nicht mehr benutzen werde.
Ich weiß noch, wir haben uns getroffen, aber das erste Mal, als ich das Auto sah,
das ist komisch, gell?
War das ganz weird.
Das passt nicht zu mir, so ein blankes Auto.
Überhaupt nicht. Ich habe fast ein Auto nicht erkannt. Ich will auch ehrlich sagen, das
ist
total schräg. Ja? Weil natürlich orientierst du dich an der Schrift, die da drauf ist. Und
Es war auch immer praktisch, weißt, wenn ich bei einer Geburt war und es war recht knapp und ich musste noch irgendwas aus dem Auto holen.
Ja. Aber hat jeder gefunden.
Den Mann schicken können und habe gesagt,
du,
das Hebammenauto. Hebammen. Mehr habe ich nicht sagen müssen, das ist Hebammenauto. Das hat er garantiert gefunden. Oder halt, wenn ich auch der Rettung nachgefahren bin bei Verlegungen und so, war auch gut, so beschriftet zu sein, dass man einfach...
Also nein, es war ein auffälliges Auto und das war genau das, was es ist.
Ja, das hat es auch sein müssen. Ja. Aber halt so dieses nackte Auto da rumzufahren, das war dann komisch. Schon... Also das war wirklich
Ich glaube, ich kann es immer noch nicht anschauen, das ist jetzt so lange her.
Nein, jetzt ist ja wieder eine Beklebung drauf, eine andere.
Halt. Das stimmt.
Ja. Wie ging es dann weiter? Ja, man hat dann 3 Tage Zeit zu beeinspruchen. Also mein Glück knapp. Im Unglück war dann, dass der Staatsanwalt auf Rechtsmittel verzichtet hat. Das bedeutet übersetzt, dass es nicht, selbst wenn man in Berufung geht, keinen schlimmeren Ausgang mehr geben kann. Also das Schlimmste, was im Berufungsverfahren rauskommen kann, ist, dass sie bei diesem Urteil bleiben.
Gleich bleiben, ja. Aber was für Möglichkeiten gibt es beim Berufungsverfahren für Outcomes?
Also du kannst das Urteil annehmen und nicht berufen, das ist das Erste. Ja, das haben wir nicht gemacht, weil du hast da eben 3 Tage Zeit, dir zu überlegen, ob du berufst oder nicht.
Ja.
In der Zeit habe ich mich natürlich mit dem Anwalt getroffen und wir haben das besprochen und ich habe gesagt, okay, was kann ich verlieren, was kann ich gewinnen, was ist noch irgendwas drinnen, kann ich noch irgendwie die Sache drehen oder gibt es eh keine Chance? Und er hat gesagt, nein, natürlich gibt es eine Chance. Also es kommt ja auch immer wieder vor, dass im Berufungsverfahren anders entschieden wird als in erster Instanz und er wird diese Chance auf jeden Fall nutzen, ist ganz klar. Also Kosten und Nutzen steht sich da einfach nicht dafür. Ja, das kostet natürlich schon noch was. Aber es geht halt einfach weiter. Ja. Man hat halt noch einmal eine Chance. Mein Anwalt hat mir das dann so erklärt, dass die eben entweder diesen Schuldspruch sagen, dass das so rechtens ist und dass er dann rechtskräftig
ist. Also das ist gleich.
Das ist der Worst Case sozusagen.
Ja.
Oder dass die Strafe zu hoch ist und sie zum Beispiel sagen, naja, 15 Monate nicht, aber 12 Monate, worauf ich gesagt habe, naja, komm, das ist schon wurscht. Aber nein, ist es nicht.
Nein, aus dem Rechtlichen ist es sogar rechtlich relevant, das Strafmaß.
Aber das wusste ich vorher nicht.
Nein, das wussten wir alle nicht.
Ja, also der Richter natürlich. Weil alles bis zu 12 Monaten ist 5 Jahre im Vorstrafenregister gespeichert und ab 12 Monate ist es 10 Jahre im Vorstrafenregister gespeichert. Also das wäre dann schon ein Unterschied.
Jo, für alles.
Das macht halt dann schon irgendwie das Krautfett.
Bisschen.
Für alles Weitere, genau. Weil so eine grob fahrlässige Tötung im Vorstrafenregister haben ist halt nicht lustig. Ja. Das hat ja auch Konsequenzen. Und
Ja. Also eine Strafmaßminderung wäre eine Möglichkeit.
Genau, dann könnten Sie natürlich das Urteil aufheben und ein neues Urteil...
Nein, das andere war noch, dass Sie noch einmal das ins Rollen bringen, oder?
Naja, dass Sie es nochmal zurückschicken in die erste Instanz mit einem neuen Richter oder einer Richterin.
Das ist eigentlich ein bisschen interessant und wir schauen uns das noch einmal an.
Ja, so auf die Art, weil es halt doch irgendwie Versäumnisse gab, die es ja auch tatsächlich gab.
Ja,
weil
ja,
wir haben
auch.
Ja zum Beispiel 5 Anträge gestellt bei Gericht und der Richter hat alle 5 abgelehnt.
Das ist noch in der Verhandlung passiert. Also direkt danach, das war ein strategischer Zug. Hätten wir noch Anträge stellen wollen für eine Vertiefung quasi des Verfahrens, die wurden halt abgelehnt.
Eine Ergänzung für den Sachverhalt, also unter anderem, dass man die 2. Hebamme, die mit mir bei der Geburt war, als Zeugin lädt, weil die halt bestätigen kann, was ich da sage.
Ja.
Oder dass man noch einen Gentest macht vom Blut von dem Baby, um zu schauen, ob vielleicht eine genetische Geschichte auch noch dahinter hängt. Oder dass man den Primat einlädt, der die Plazenta untersucht hat, über das haben wir noch gar nicht geredet, weil es ja da so einen Befund gibt von der Plazenta.
Obduktionsbefund der Plazenta.
Genau.
Und der ist sowieso sehr spannend. Ich glaube, das wird auch eine eigene Folge.
Ja, und das wollte man halt alles beantragen und der Richter hat alles abgelehnt.
Und er hat alles abgelehnt. Und dann hat er sein Urteil gefällt.
Und das
nach
könnte
5 Minuten
man jetzt schon
konferieren mit sich selber. Und so hat er selber gesagt.
Waren das 5 Minuten? Boah, das ist
ja
ewig
vor. Na, er hat gesagt, ich kann mich genau erinnern, er geht jetzt 5 Minuten mit sich selber nachdenken und kommt dann wieder raus. Das war auch so. Und dann gab es die Verkündung. Da sind alle gestanden. Aber es war halt die Art und Weise, wie er das verkündet hat, das war so, also...
Naja, jedenfalls, das könnte halt auch sein, dass sie es zurückschicken in die erste Instanz und sagen, sie wollen das nochmal angeschaut
aufrollen,
haben. Dann kann es auch sein, dass es noch einmal eine Verhandlung gibt, allerdings nicht nur mit 3,5 Stunden, sondern halt eine ergänzende Verhandlung.
Ja.
Allerdings meint mein Anwalt, dass das eher unwahrscheinlich ist, weil das auch dem Staat Österreich sehr viel Geld kostet, also dass sie das eher nicht machen werden.
Das glaube ich auch nicht. Aber wer weiß.
Dann... gibt es noch die Möglichkeit, Best Case, dass sie mich freisprechen?
Ja,
dass sie sagen,
das gibt's
okay,
immer noch.
Dass sich vielleicht wirklich jemand hinsetzt. Also das Berufungsverfahren ist prinzipiell ein reiner Schriftverkehr. Die Richter sind 3 RichterInnen, die sich das anschauen.
Genau.
Ich hoffe einfach, dass sie sich das auch durchlesen, was da alles passiert ist. Und da gibt es dickere Akte, würde ich mal meinen.
Akte,
dass dann vielleicht, also wie gesagt... mir geht es ja mal so, mal so. Mal bin ich voll, denke mir, warum soll das jetzt anders ausgehen? Und dann gibt es wieder Phasen, wo ich mir denke, ja, dann höre ich wieder von irgendwelchen Berufungsverfahren, die dann so ausgegangen sind, wo die Leute freigesprochen worden sind.
Wo sie freigesprochen worden sind, ja.
Und mir denke, das kommt
das
vor.
Das gibt es wirklich, ja. Also wirklich. Der Hoffnungsschimmer ist schon da, einfach immer noch, weil die Evidenz ist auch noch immer da und es ist immer noch die gleiche, es sind immer noch die gleichen Leitlinien, es sind immer noch die gleichen wissenschaftlichen Grundlagen, die dahinter stehen. Es ist immer noch alles gleich, es hat sich nichts verändert.
Cool.
Und ja, die Hoffnung ist einfach, dass da gewissenhaft gearbeitet wird, sich das ordentlich durchgelesen wird.
Aber jetzt haben wir ein bisschen was vergessen, nämlich...
Genau, wir haben Einspruch. Also der Einspruch wurde erhoben.
Und dann am 1.4., lustigerweise, am 1. April, wurde mir das Urteil zugestellt mit dem Protokoll.
Endlich. Das ist auch immer so fraglich. Wahrscheinlich ist es auch ein ganz normaler Prozess, dass das auch so lange dauert. Aber das Urteil wurde ja, also er muss sein Urteil, das er ausgesprochen hat, verschriftlichen.
Und begründen.
Und begründen. Und das hat ihm halt einfach 2 Monate hat er da verbraucht. Ja. Und was total spannend war, es gibt immer ein Protokoll, was ja die Mitschrift ist der Verhandlung. Mhm. Und das haben sie auch da erst mitgeschickt. Mhm. Und das finde ich spannend, weil das sollte es ja eigentlich ab sofort geben danach.
Ist noch nicht so digitalisiert, wie wir alle glauben wahrscheinlich.
Ja, anscheinend. Aber das wurde da auch mitgeschickt. Also Urteil und Mitteilung.
Das werden wir auch noch ein bisschen genauer beschreiben, weil das war ja auch sehr schräg, weil da ja teilweise Passagen auch fehlen.
Es fehlt ganz viel da drinnen. Also es wurde Sachen nicht deutlich genug geschrieben. Mhm. Konversationen wurden komplett ausgelassen. Wichtige, also in meinen Augen.
Für uns wichtige, was ja uns fürs wichtig. Gericht
fürs Gericht wahrscheinlich nicht,
relevant, deswegen
aber,
haben sie es gestrichen.
Genau, aber es zählt aber, wichtig, wenn wir haben es ja vorher gerade angesprochen, dass ja auch Fehler passieren können in Verhandlungen.
Ja, und für das Berufungsschreiben hatte ich dann 1 Monat genau Zeit, also am 30.04. musste ich das abgeben. Da sind wir natürlich auch mit Hochdruck dran gesessen, der Anwalt und die Andrea und ich. Und haben ein Berufungsschreiben, das hatte eben auch 3 Teile. Und in Summe waren es, glaube ich, dann wie viele Seiten? Da haben wir auch geschaut, dass es nicht zu lang ist. Da haben wir auch gekürzt.
Weiß ich gar
nicht. Ich glaube, es hat fast 50 Seiten. 47 oder so.
Viele.
Also ja, natürlich. Aber es ist halt, das ist dann schon wichtig, dass man nochmal ins Detail geht und dass man noch einmal auch die Verhandlung beschreibt und schreibt, was wann da gesagt worden ist. Weil da sind ja bei der Verhandlung Punkte angesprochen worden, die waren ja vorher nie Thema.
Die sind nirgendwo. Ja.
Also da musste man ja nochmal Stellungnahme dazu nehmen.
Wie lang? Ah, das war schon.
Berufung da wegen Schuldberufung.
Beweisanträge haben wir noch geschrieben. 36,
genau, Beweisanträge. Berufung wegen Strafe. Das sind
40
diese 3 Teile.
Seiten sind es.
40, na schau.
Na, so ist eh, ja.
Kann aber man schon lesen.
Ja, also es ist lesbar. Das Urteil war kürzer. Das war nur 27 Seiten lang.
Ja.
Aber da kam halt einfach nochmal alles rein. Einfach noch einmal. Es ist in Wirklichkeit alles das...
Naja, plus diese 9 Sachen aus der Verhandlung.
Genau,
diese EE-Zeit,
einfach,
die ist da auf einmal...
Also das war total
da waren ja
schräg.
Themen neu, ganz
komisch. Die ja nie vorgekommen sind. Mhm. Ja, die sind alle erst in der Verhandlung und in der Befragung so richtig hochgekommen. Ja, ich glaube, es wird eine extra Folge geben mit der Verhandlung.
Das müssen wir unbedingt machen.
Das, sonst artet das hier aus. Mhm. Aber ja, es wurden andere Dinge angesprochen, die es ja vorher noch nicht gab. Das Interessante ist, dass es voll widersprüchlich war. Also nicht die Berufung, sondern einfach auch die Verhandlung. Dass Dinge gesagt wurden und in 3 Sätzen weiter, nein, das habe ich nie gesagt. Oder es wurden pauschal Zusammenhänge gezogen, die man aber gar nicht zusammenziehen kann. Also
ja,
auch aus medizinisch.
Oder Richter, die staatlich bestellten Gutachter gefragt hat, wie wahrscheinlich schätzen Sie das ein, dass das Kind, wenn es im Krankenhaus geboren gewesen wäre, überlebt hätte? Wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich oder mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit.
Und dann haben sie gesagt, na, sehr wahrscheinlich. Also sie haben halt einfach die Mitte genommen, oder?
Ja, das ist ein Punkt, den werden wir fix noch ansprechen, weil das ist ein sehr relevanter Punkt.
Eigentlich schon.
Ja. Weil das ist halt wieder sehr juristisch. Also am liebsten hätte ich da jetzt noch einen Juristen sitzen, der uns das nochmal ganz genau sagt,
okay,
was das
ist. Folge mit einem Anwalt auf.
Ja, weiß ich nicht, ob er es macht. Ja. Aber ja, ich glaube auch.
Das schaffen wir auch alleine, Andrea.
Das schaffen wir alleine. Wir haben so viel Grundlagenwissen jetzt.
Jawohl.
Nein, es ist einfach, was interessant ist, in der ganzen Verhandlung konnte nie die Kausalität tatsächlich bestätigt werden. Es konnte nie gesagt werden, der OGD ist kausal für den Tod des Kindes ursächlich. Oder die Status Postectio, die kann nicht kausal mit dem Tod des Kindes in Verbindung gebracht werden. Mhm. Und noch einige Sachen. Ja. Und das ist einfach, wie das ausgelegt wurde bei der Verhandlung dann auf diesen Grundlagen, ist erstaunlich.
Mhm.
dass das überhaupt funktioniert. Und da kommt halt der Laie dann doch wieder ins Spiel. Mhm. Ja. Und offensichtlich hat er ja den zwei gynäkologischen Gutachtern mehr
Glauben geschenkt.
Mhm. Ja,
kann
oder,
man so sagen.
Ja, weiß ich nicht. Obwohl er das eigentlich nicht hätte tun dürfen, weil eigentlich müsste er objektiv sein, er müsste sich beide Seiten genau gleich anhören. Das ist jetzt meine objektive.
Also ich habe schon das Gefühl gehabt, was ich sage. Also das war die Geschichte zum Beispiel mit der Muttermundseröffnung, wo die Gutachter gemeint haben, ich hätte früher verlegen müssen, weil der Muttermund von 8 cm ja ist der gleiche Befund wie ein Muttermund von 10 cm, also ein verstrichener Muttermund.
Ja.
Und dann habe ich ja, glaube ich, gesagt zum Richter, hinter mir sitzen so viele Hebammen und GeburtshelferInnen, die können Ihnen bestätigen, dass das nicht der gleiche Befund ist. Und dann habe ich mir gedacht, so okay, medizinische Laie, ich erkläre ihm das jetzt, was der Unterschied ist zwischen 8 cm Muttermundseröffnung und verstrichen. Und habe ihm das halt einfach erklärt, dass ich halt mit zwei Fingern in die Frau reingehe über die Scheide und da den Kopf spüre und den Muttermund, also die Zervix rundherum taste. Und was da halt der Unterschied ist, wie sich das anfühlt, wenn er 8 cm ist oder wenn er verstrichen ist. Also abgesehen davon, dass ich das Gefühl gehabt habe, er hat mich überhaupt nicht verstanden, hat er dann einfach das übernommen, was die Gutachter gesagt haben.
Ja, das hat einfach nicht gezählt.
Also, wie wenn ich... Ich weiß nicht, also er hat es einfach nicht verstanden.
Nicht verstanden, nicht hören wollen, weiß ich nicht, das kann man jetzt auslegen, wie man möchte. Aber es ist überhaupt, es wurde extrem viel auf der protrahierten Geburt,
Geburtsstillstand
eben herumgeritten und das einfach laut Leitlinien war es einfach nicht. Ja? Das kann man hin und her biegen, wie man möchte. Und dann sitzen da einfach zwei Gynäkologen, die sagen, doch.
Und dann sagt der Richter, doch.
Ja. Die Verhandlung hat ja auch ganz viel mit den Hebammenkolleginnen gemacht. Es ist ja nicht nur die Hebamme selber betroffen, die Margarete, sondern hat ja auch Auswirkungen. Unter anderem, weil es medial war, unter anderem, weil es einfach extrem lang dauert und man halt viel mitbekommen hat. Und auch mit mir. Nämlich auch so die Frage, halte ich mich an Leitlinien? Brauchen wir die überhaupt? Kann ich die als Grundlage heranziehen? Ist das jetzt wichtig oder nicht? Soll ich nach denen arbeiten? Oder ist es eigentlich eh wurscht? Mhm. Das sind einfach so Fragen, die mir dann total durch den Kopf gegangen sind. Ja, spannend. Mhm. Immer noch. Also es ist immer noch so dieser innere, dieses Hin und Her Wiegeln und Wackeln. Und ja, Leitlinien sind kein Gesetz. Das ist auch wichtig. Das sind Empfehlungen. Das sind
und unterliegen einem wissenschaftlichen Fortschritt und einem Wachstum. Leitlinien werden immer angepasst, werden immer verändert. Also das ist auch was ich vor Gericht gesagt habe. Ich habe gesagt, natürlich halte ich mich jetzt prinzipiell an Leitlinien.
Ja, richtig, weil das die gerade jetzt wissenschaftlichen Empfehlungen sind.
Genau, aber Leitlinien sind auch veränderbar und werden auch verändert. Nämlich nur die guten Leitlinien werden auch stetig verändert. Das ist ein Qualitätskriterium einer Leitlinie, dass sie ständig überarbeitet wird. Ja, das unterliegt einem wissenschaftlichen Flow. Das ist kein in Stein gemeißeltes Gesetz, wo man sagt, so, das ist es und so, fertig.
Man muss dazu sagen, Leitlinien haben eben eine Gültigkeitsperiode und dann müssen sie revidiert werden und neu ausgestellt werden. Das passiert bei vielen Leitlinien und vor allem unter auch die große S3-Leitlinie zur vaginalen Geburt, die wir sehr viel herangezogen haben, auch die Gutachter. Und da ist es einfach wichtig, weil in dieser Periode gibt es ganz viel Forschung dahinter. Und die werden dann in diese Revidierung mit hineingenommen und dann wird evaluiert, gut, es gibt jetzt die neue Forschung dazu, was müssen wir ändern und anpassen in dieser Leitlinie. Und das ist ein Konsens von ganz, ganz, ganz vielen Berufsgruppen. Also es ist jetzt nicht nur, dass da eine Hebamme sitzt und das von sich gibt, ja, sondern da sitzen Gynäkologen, da sitzen Neonatologen, da sitzen Hebammen. Das ist ein riesengroßes Konvolut aus ganz vielen verschiedenen beteiligten Menschen. Und so entstehen eben diese Leitlinien sehr langer Zeit. Und es gibt auch, das kann man nachlesen, es gibt meistens Kurzfassungen, es gibt Langfassungen. Und in der Langfassung steht sehr, sehr detailliert drinnen, warum sie zu dieser Empfehlung kommen oder nicht. Und das ist auch in unserem Fall sehr, sehr wichtig, weil vor allem in diesen Gutachten Sachen behauptet werden, die ganz, ganz, ganz leicht mit der Langfassung wieder ausgehebelt werden können. Und es ist einfach ganz interessant, weil... Wie die Margarete gut sagt, das ist nicht in Stein gemeißelt. Also es gibt immer wieder so einen Spielraum dazu, wie man Sachen auch interpretieren kann, beziehungsweise wie Sachen niedergeschrieben ist. Und man muss einfach den Langtext auch lesen, warum es zu dieser Begründung kam. Ich finde, das ist sehr spannend.
Mhm, ja. Voll. Jetzt haben wir natürlich schon in der Folge 2 ziemlich vorgegriffen.
Ja, voll. aber da sprechen wir darüber einfach im Detail. Und was halt dann einfach war, das Ende des Zeitstrahls ist mit 30.04.25, indem wir dieses Berufungsschreiben eingereicht haben. Mhm. Und seitdem ist nichts passiert.
Genau.
Heute ist der 12.02.26.
Genau. Und fragen mich immer wieder die Leute, was jetzt ist und ob das schon fertig ist und so, oder? Nein, und es gibt auch keine Frist.
Nein, das gibt es auch nicht.
Wann es fertig sein muss. Jetzt ist es dann ein Jahr her, die Verhandlung zumindest.
Ja.
Es kann auch niemand sagen, wie lange das dauert. Also da gibt es auch irgendwie keine Erfahrungswerte oder so. Mhm. Das ist offensichtlich wirklich von Fall zu Fall total verschieden.
Unterschiedlich, ja. Wahrscheinlich spielt auch damit zusammen, wie viel hat das Gericht gerade prinzipiell zu tun.
Ja.
Also viele Faktoren spielen da hinein. Mhm. Ja. Aber warten ist halt immer zach.
Warten ist immer ein bisschen zach. Mir ist ja jetzt nicht wahnsinnig langweilig, muss ich sagen. Also solange ich darf, das ist auch immer eine Frage von den Menschen, die mich so treffen und die mir begegnen, was ich jetzt halt mache.
Ja.
Und ich sage dann immer, solange ich darf, mache ich natürlich meine Nachbetreuungen. Ich habe seit 1.1.25 einen Kassenvertrag.
Ja.
Und mache Nachbetreuungen auf Kasse, damit ich einfach ein bisschen ein Grundeinkommen noch habe und damit ich in der Hebammerei
einfach weiter bleiben
kann. Ja. Genau.
Das ist vielleicht auch interessant. Was ist aus der Berufsberechtigung geworden?
Ja, genau. Richtig? Naja, da gibt es halt jetzt auch noch keine Entscheidung.
Genau, weil es ja eben zu einer Berufung gekommen
genau.
ist.
Genau, das wird sich erst verändern, wenn dann das Ergebnis des Berufungsverfahrens da ist. Also wie gesagt, wenn sie mich freisprechen, dann dürfte ich theoretisch auch wieder Hausgeburten machen. Das fragen mich auch immer ganz viele, ob ich das wieder machen würde. Und da antworte ich drauf, aus heutiger Sicht nein.
Nein.
Also ich werde keine Hausgeburten mehr begleiten. Das ist ein Entschluss, den ich irgendwann gefasst habe, wo ich gesagt habe, ganz ehrlich, wer schützt mich davor, dass das nicht nochmal passiert?
Richtig, ja.
Ich brauche andere Voraussetzungen dafür, nicht die, die ich jetzt habe. Ja, ich brauche eine gute Rechtsschutzversicherung. Ich brauche eine gute Standesvertretung. Ich brauche andere Voraussetzungen, dass ich das machen kann. So wie das bei mir abgelaufen ist, ist es nicht gut gewesen. Und ich halte das nicht nochmal aus, nicht finanziell und nicht emotional. Deswegen werde ich nie mehr in die Hausgeburtshilfe zurückgehen. Ja. Ich habe auch jetzt im letzten Halbjahr angefangen, mir ein zweites berufliches Standbein aufzubauen, damit sich das finanziell einfach gut ausgeht. Ich habe ja auch, das haben ja auch viele mitgekriegt, eine Spendenhotline ins Leben gerufen. Auch letztes Jahr, da habe ich innerhalb von 3 Monaten sehr viel Geld lukriert, Gott sei Dank, weil das hat dann ungefähr die Anwalts- und Gerichtskosten
Die Gerichtskosten gedeckt, einfach decken können.
Genau. Ja. Also Gerichtskosten habe ich ja noch nicht, die muss ich noch zahlen. Aber
es ist ja auch noch nicht aus, ja. Aber das, was aus, bis jetzt eingekommen ist,
voll.
Konnte
weil
man
halt meine
verwenden.
Rechtsschutzversicherung ziemlich ausgelassen hat. Also das ist ja, habe ich mir auch sagen lassen.
Das ist vielleicht auch ein spannender Punkt.
Ja, aber das wusste ich auch so nicht. Ich habe mir immer gedacht, Rechtsschutzversicherung ist wichtig und gut und muss man schauen.
Die zahle ich ja.
Und ja, habe ich auch allen Studentinnen immer gesagt, dass sie gut schauen sollen, dass sie gut versichert sind. Aber ja, die suchen sich halt immer aus, was sie zahlen wollen und haben halt immer so ein bisschen dort und ein bisschen da, aber halt weit nicht die Summe, die es hatte, gezahlt.
Ja. Und auch nicht, die du versichert bist. Also es gibt ja einen Versicherungssatz, dementsprechend wird ja die Versicherung teurer oder nicht teurer. Ja. Aber die Summe kam da nie raus.
Nein, aber sie haben auch gesagt, sie zahlen nur während dem Ermittlungsverfahren, nicht mehr, wenn es ein Strafverfahren ist. Das war ja dann auch glaub, da.
Ja, aber wozu habe ich dann meine Rechtsversicherung?
Ja, ja, dann also haben sie gesagt, eine grob fahrlässige Tötung, da zahlt
schon gar nicht,
aus.
Ja.
Ist klar. Also, es ist wurscht.
Ich weiß, aber das ist halt auch, das ist etwas, was ja auch wieder was mit mir macht zum Beispiel. Ich bin ja genauso versichert und ich mache meine Hausgeburten.
Wie kann ich mich absichern?
Ja, und das ist so, wenn mir was passiert, dann obviously bin ich wahrscheinlich dann nicht schuld oder was auch immer, was passieren kann. Es kann immer was passieren. Muss ich sie zahlen?
Das ist dann wieder die Metaebene, oder? Wie versicherbar ist Geburtshilfe eigentlich?
Na, gar nicht.
Weil es kann auch bei aller Medizintechnik, die wir haben und bei aller Wissenschaft und bei aller Ausbildung, die wir haben, haben wir nicht 100% im Griff. Es wird immer auch Kinder geben, die Geburten nicht überleben. Es wird immer auch Frauen geben, die Geburten nicht überleben. Also wir haben nie eine Sterblichkeitsrate von null.
Wir haben nie eine Sterblichkeitsrate von null. Das gibt's nicht.
Ja, in keinem Land.
In gar keinem Land. Es ist egal, ob das irgendein dritte Weltland ist oder ein super high-income industrialisiertes Land. Es ist wurscht.
Mhm. Es gibt überall. Naja, die haben schon verschiedene Sterblichkeitsraten.
Ja, aber immer
null.
Es gibt eine. Egal, ob Kindersterblichkeit oder mütterliche Sterblichkeit. Ja. Das ist halt auch voll wichtig zu wissen. Also wir haben nicht null. Es gibt keine Garantie, dass deine Geburt null ist.
Mhm.
Das ist schwierig.
Aber das ist halt die Frage, wie kann man Geburtshilfe versichern? Wie kann man Geburtshelfer versichern und wie kann man Hebammen versichern? Und meine Konklusio ist halt eben gar nicht.
Ja,
da muss man sich
verlassen
können auf die Systeme dahinter, auf die Justiz. Und ganz ehrlich, also ich muss sagen, mein Vertrauen, dass die das dann regeln und dass die das richtig regeln,
Das ist ein bisschen gesunken, würde man sagen. Ja.
Ja, also noch ist sie noch nicht
noch
vorbei.
Noch ist noch nicht vorbei, ja.
Könnte das Ruder noch rumreißen, aber ja.
Derweil ist es, also wenn man sich nur Gutachten und Verfahren anschaut, schaut es sehr bitter aus. Ja. Mhm.
Also das war jetzt quasi so der zeitliche Ablauf, der juristische Ablauf, auch hauptsächlich, was eben wann war, wann ich auch benachrichtigt worden bin, wann mir was zugestellt worden ist.
Genau, was wie eigentlich wann passiert ist und wie viel Zeit da einfach dazwischen verlaufen ist. Ja. Und wie lange so ein Verfahren dauert. Mhm. Angefangen vom Ermittlungsverfahren bis zum großen Verhandlung ist einfach wahnsinnig viel Zeit vergangen. Und überall da fließt Geld, überall da geht das Leben weiter. Da gibt es keinen Stillstand.
Und ja, weiß, wie lange es noch dauert. Ich meine, es sind 2,5 Jahre und es ist ja nicht wirklich ein Ende in Sicht.
Nein.
Aber wir werden in der Zwischenzeit einfach Folgen aufnehmen.
Ja. Spannende Folgen machen.
Ja.
Wie, genau. Wo, was, wie, wann.
Das heißt, unsere nächste Folge wird sein Standards und Leitlinien, ja. Irrtum der Sicherheit. Sehr spannend.
Ja, wann wird eine Empfehlung zur Pflicht?
Das sind unsere Überschriften für die Folge 2.
Leitlinien.
Lieblingsthema von der Andrea.
Ja, natürlich. Ja.
Sehr gut, sehr gut. Freue mich schon drauf. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ihr hört es wieder zu, wenn wir uns treffen und über diese Geschichte plaudern.
Ja.
Genau.
Ich freue mich.
Also dann, macht es gut, schönen Tag euch allen und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.